SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Junge Menschen, die sich dem Rechtsextremismus zuwenden. Das passiert auch bei uns im Saarland. Zuletzt ist hier vor allem eine Gruppierung aufgefallen, die ihre Radikalität öffentlich zur Schau getragen hat. In den sozialen Netzwerken, aber auch im echten Leben. Und das passt zu der Feststellung, die der Präsident des BKA, Holger Münch, gemacht hat. Seit etwa einem Jahr beobachtet seine Behörde demnach vermehrt, dass sich junge Leute mit rechter Gesinnung weiter radikalisieren und zusammenschließen. Wie sich das im Saarland zeigt, dazu jetzt ein Beitrag aus der SR-Chefredaktion.
Rassistische Parolen und ein Hakenkreuz an der Sulzbacher Moschee, Aufkleber mit ausländerfeindlichen Sprüchen auf einem Dillinger Straßenschild oder ein Heil Hitler an der Wand einer St. Wendeler Tiefgarage. All das sind Vorkommnisse aus dem Saarland, alle aus diesem Jahr, und es ist nur eine Auswahl. Die Zahl der rechtsextremistisch motivierten Straftaten steigt an, auch in der Region, gerade auch unter jungen Leuten unter 21 Jahren. Das ist auch schon bei der Fachstelle gegen Rechtsextremismus beim St. Wendler Adolf-Bender-Zentrum angekommen. Schriftlich teilt dieses mit.
In unserer Beratung sehen wir seit längerem, dass sich immer mehr Menschen an uns wenden, die mit Kindern oder Jugendlichen arbeiten. In diesen jungen Zielgruppen kommen inzwischen häufig Vorfälle von Rassismus, Antisemitismus oder Rechtsextremismus vor.
Schon Grundschullehrer und Eltern von 12- oder 13-Jährigen suchten mittlerweile Rat, weil Kinder eine Nähe zu rechtsextremen Gruppierungen entwickelten. Als Nährboden hierfür sehen Experten vor allem soziale Netzwerke wie TikTok oder Instagram, wo ungefiltert rechtsextremes und demokratiefeindliches Gedankengut kursieren. Und mit diesen Inhalten sind die jungen Leute dann in den digitalen Räumen allein. Deborah Schnabel von der Bildungsstätte Anne Frank aus Frankfurt.
Da prasseln gerade völlig ungefiltert extremistische Inhalte auf junge Menschen ein. Wir können noch gar nicht abschätzen, was für krasse mentale, psychische, aber auch gesellschaftspolitische Folgen das für unsere Gesellschaft, aber eben auch für diese jungen Menschen haben wird.
Im Saarland hat sich zuletzt eine Gruppierung von rund 10 Jugendlichen und jungen Erwachsenen hervorgetan, die nicht nur in sozialen Netzwerken, sondern auch in der realen Welt mit rechten Aktionen und Äußerungen provoziert. Aus ihren Reihen wurde die Gegendemo zum Saarbrücker Christopher Street Day initiiert. Zuletzt waren Mitglieder auch überregional auf vergleichbaren Demos unterwegs, teilweise Seite an Seite mit Neonazis und szenebekannten Rechtsextremisten. Als im Februar rassistische und verfassungsfeindliche Texte und Symbole an der Sulzbacher Moschee entdeckt wurden, fand sich unter den Schmierereien auch das Namenskürzel dieser Gruppierung. Mittlerweile hat offenbar auch die Polizei die jungen Männer im Fokus. Auf SR-Anfrage gaben Polizei und Staatsanwaltschaft hierzu aber keine konkreten Antworten. Der Verfassungsschutz beobachtet die rechtsextremistischen Vorgänge unter jungen Leuten sowieso. Vom saarländischen Innenministerium heißt es, das Beobachten dieser Trends gehöre aktuell zu den zentralen Aufgaben der hiesigen Verfassungsschützer.
Auch bei Jugendlichen im Saarland verbreitet sich eine rechtsextreme Einstellung. Sichtbar wird das im Internet und auch auf der Straße. Ein Beitrag war das aus der SR-Chefredaktion. Ja, dem Sommer müssen wir noch nicht Bye-bye sagen, also das noch lange nicht. Aber zugegebenermaßen, er ist gerade etwas ins Stocken geraten. Aber trotzdem gibt's in Saarbrücken ja gerade die Sommerstraßenaktion. Seit Anfang Juli läuft die zum dritten Mal. Und dabei wird jedes Jahr eine Straße vorübergehend für den Verkehr gesperrt. Das Ziel ist es, dass die Anwohner auf den Straßen mal was anderes machen können, als einfach nur drüber zu fahren und das Auto abzustellen. Zum Beispiel sich dort einfach zu treffen, ein bisschen zu verweilen. Und es geht auch um ein Zeichen für den Klimaschutz. Stichwort autofreie Städte. Spreche ich drüber mit SR3-Reporter Patrick Wirmer. Patrick, wie läuft's denn dieses Jahr mit den Sommerstraßen?
Ja, zugegebenermaßen war da in den vergangenen Tagen nicht allzu viel los in der Alvenslebenstraße. Dort findet diese Aktion statt. Das liegt natürlich, wie du schon sagst, vor allen Dingen am wechselhaften Wetter. Und es war am Wochenende auch nicht so viel Programm. Also da war nicht so viel zu sehen. Da auf diesen 100, 150 Metern, da stehen dann so mehrere Bänke und Blumenkübel. Aber da war jetzt eben nichts los. Aber das war durchaus auch anders in den vergangenen Wochen. Zwei Wochen läuft diese Aktion schon. Das sagt mir Lea Schröder vom Stadtteilbüro Alzerbrücken, die das ja organisieren. Und da gab es zum Beispiel viel Musik, Sport und Tanzprogramme und Bastelworkshops, was aber am wichtigsten war.
Diese Straße wird jeden Tag von Menschen besucht, die sich einfach hinsetzen, miteinander in Kontakt treten und sich alte Geschichten erzählen aus Alzerbrücken. Und dazu kommen dann noch die ganzen Kinder. Und das ist einfach ein richtig schönes, lebendiges Zusammensein.
Ja, denn gerade für die Kinder ist diese Sommerstraße so etwas wie ein Ersatzspielplatz in Alzerbrücken geworden. Denn Spielmöglichkeiten, ja, die gibt es vor Ort eher weniger und da muss man schon ganz schön weit laufen.
Ja, okay, das ist dann vielleicht eine Sache, um die sich die Politik mal kümmern könnte. Aber Stichwort Politik, wie bewertet die denn den Erfolg der Sommerstraßen?
Ja, ist ja ein heißes Thema in Saarbrücken und ja, insgesamt gibt es da viele wohlwollende Worte. Die SPD, die freut sich zum Beispiel, dass die Sommerstraßen nun auch in Alzerbrücken stattfinden. Vorher waren sie ja im Norwieser Viertel und auch die Stadtverwaltung bewertet die Aktion insgesamt positiv. Auch vor allen Dingen, weil diese Umsetzung recht unkompliziert war. Man hatte also nicht so viel Arbeit in den Ämtern wie etwa in den vergangenen Jahren im Norwieser Viertel. Ist ja durchaus komplizierter und da gab es ja auch einige Konflikte mit Anwohnern, Stichwort Parkplätze.
Mhm. Ja, und Kritik gab es auch von den Grünen, ne?
Genau, Kritik gab es hingegen von den Grünen. Die haben das ja initiiert in der Stadt, damals vor 3 Jahren. Und ja, die hätten sich jetzt ein belebteres Umfeld gewünscht als diese Alvenslebenstraße. Das ist ja eine Nebenstraße in Alzerbrücken, die führte an der HTW vorbei. Da ist eigentlich auch nicht so viel los. Und ja, dass die Sommerstraßen langfristig in allen Stadtteilen stattfinden sollen, das fordern die Grünen auch. Aber genau dafür braucht es eben auch mehr Mut in der Stadtverwaltung.
Grundsätzlich ist ja die Idee hinter den Sommerstraßen ziemlich ambitioniert. Da geht es ja auch um das große Thema Klima und autofreie Städte. Was bleibt denn deiner Meinung nach am Ende davon noch übrig?
Ja, das ist jetzt so meine Meinung, meine Einschätzung. Es bleibt nicht mehr viel übrig von dieser Idee. Entstanden ist jetzt so ein kleines 4-wöchiges Straßenfest, das ja auch wirklich gut ankommt. Aber so richtig nachhaltig, naja, da muss man nochmal schauen, was da übrig bleibt. Dieses Mal sind ja auch die Sommerstraßen komplett eigentlich ohne öffentliche Debatte abgelaufen. Da gab es auch im Stadtrat keine Widerworte, keine Diskussion. Das lief ja dran vorbei. Und ja, es gab auch eben keine hitzigen Diskussionen, wie damals im Nauwieser Viertel. Dafür ist diese Straße auch vielleicht viel zu unbekannt. Verkehrstechnisch auch zu unbedeutend. Und da wünscht sich auch nicht nur das Stadtteilbüro, dass dann diese Sommerstraßenaktion etwa auf die Heuduck- oder Hohenzollernstraße ausweitet. Das sind ja wirklich Straßen, wo viele Autos durchrauschen in Saarbrücken. Klar ist, dafür braucht es aber viel Unterstützung, um dort auch vier Wochen Programm zu machen. Und da braucht es auch ein ganz dickes Fell und viel Diplomatie, um eben auch gerade diese Kritik von Autofahrern, Anwohnern und Gewerbetreibenden dann am Ende auch auszuhalten. Denn darum geht es ja auch. Also ein bisschen nerven dürfen die Sommerstraßen auch. Aber wie gesagt, in Saarbrücken ist damit nicht allein. In anderen Städten läuft es auch schwierig. Aber es gibt natürlich auch positive Beispiele. Du kennst vielleicht auch eins, wenn man mal in Städten unterwegs war, wo die Autos so ein bisschen rausgenommen worden sind aus dem Stadtbild. Das ist einfach mehr an Lebensqualität. Also da möchte man eigentlich nicht mehr drauf verzichten.
Ja, oder? Absolut. Ja, aus Paris kenne ich den Trend zum Beispiel. Da muss man sich als Autofahrer vielleicht auch erstmal dran gewöhnen. Aber letztlich tut es dann auch einfach gut, wenn mehr Platz ist für Fußgänger oder Radfahrer und ja auch weniger Abgase dann durch die Luft fliegen. Danke dir, Patrick.
Gerne.
Waren Sie schon mal im Norden von Luxemburg? Eins kann ich Ihnen sagen, ein Ausflug dorthin kann auf jeden Fall ein Erlebnis sein, denn dort gibt es einen Garten für alle Sinne, der Park Sennesreich. Dort darf drinnen und draußen alles angefasst werden. SR3-Reporterin Lisa Huth ist für Tour de Kultur über den Barfußpfad gelaufen, hat Obstsorten errochen und hat auch in verzerrende Spiegel geguckt.
Ein Überraschungsei bietet nur Spiel, Spaß und Schokolade. Im Park Sennesreich gibt es was zu schmecken, zu riechen, zu hören, zu fühlen, zu tasten und noch viel mehr. Hier werden auch der Wärme, der Gleichgewichts-, Orientierungs- und Bewegungssinn im Raum angesprochen.
Man kann im Park Sennesreich super einen ganzen Tag verbringen, kann das Mitmachmuseum besichtigen, dann kann man zu Mittag im Bistro Sennesreich essen, anschließend kann man das Maislabyrinth besichtigen.
Erzählt Elisabeth Fretz vom Park. Im Labyrinth gibt es immer wieder Themen fürs Durchgehen, etwa seinen Weg nur übers Hören finden. Zum Fühlen ist der Barfußpfad und Obst, das an Bäumen und Büschen wächst, darf auch gekostet werden. Weiter unten sind mehrere viel und leidenschaftlich genutzte Fußball-, Basketball- und Trampolinplätze. Für Große und auch Kleine, die mehr innerlich fühlen wollen, laden ausladende Bänke rund um einen Teich mit Seerosen zum Lauschen ein. Das alles und auch ein Abenteuerspielplatz sind draußen. Es gibt aber auch einen riesigen Erfahrungsspielplatz im Mitmachmuseum selbst. Gerade ist eine Gruppe von nicht mal 2-Jährigen juchzend und lärmend durch die Gänge gezogen. Mittlerweile müde ziehen sie sich in die Kuschelhäuschen zurück, die eigens fürs Ausruhen angelegt wurden. Zuvor haben sie Musikinstrumente bearbeitet und bereits altersgerecht das Konzept der Schallwellen entdeckt.
Dann gibt es eine interessante Station beim Geschmackssinn, wo die Besucher verschiedene Sachen zu schmecken bekommen und sie müssen dann erraten, in welche Geschmacksrichtung es geht. Bitter, sauer, salzig, süß und Umami. Umami, das ist eine Geschmacksrichtung, die noch nicht so lange entdeckt ist.
Insgesamt gibt es 35 Stationen, verteilt auf 2 Etagen, wo alle Sinne angesprochen werden. Etwa im Blacklight-Raum, der ist abgedunkelt.
Sie malen ein Bild mit fluoreszierender Farbe, die dann in diesem UV-Licht Neon leuchtet.
Und wer vom Trampolinpark draußen noch nicht genug hat, findet drinnen ein gigantisches Trampolin, den Air Trump.
Das kann man sich vorstellen wie ein riesengroßes Trampolin. Es ist aber ein luftgefülltes Kissen und es wird viel genutzt, um Psychomotrizität zu üben.
Angeboten werden auch Workshops für Kindergruppen, für Schulen oder Kindergeburtstage. Wer nämlich nicht in den Rummel der kommerziellen Freizeitparks möchte, kann im Park Sennesreich mit den Kindern kreativ werden, was dann natürlich auch als Erinnerung mit nach Hause genommen werden kann.
Die Tour de Kultur gibt es auch als Broschüre. Alle Infos auf sr3.de.
Ja, die Engländerinnen haben es bereits geschafft nach einem dramatischen EM-Halbfinale gestern Abend gegen Italien. 2:1 ist es ausgegangen und so stehen die Titelverteidigerinnen erneut im Endspiel. Das wollen natürlich auch die deutschen Fußballfrauen heute Abend schaffen gegen die Weltmeisterinnen aus Spanien, allerdings als klarer Außenseiter. Worauf es im Duell heute Abend ankommen wird, das sagt uns unser EM-Reporter Jakob Rüger.
Wir werden leiden müssen und werden nicht auf den Ball haben, das hat Bundestrainer Christian Wück vor dem Halbfinale gegen Spanien gesagt. Mut, Einsatz, Zusammenhalt und Leidenschaft wollen die DFB-Frauen dem noch ungeschlagenen Titelfavoriten entgegensetzen. Als Vorlage dient da natürlich der Erfolg gegen Frankreich, der für viel Selbstbewusstsein gesorgt hat. Und es gibt einige noch unerfahrene Spielerinnen, die da angedeutet haben, was sie für Qualitäten haben und dass sie keine Angst haben. Spanien ist bislang in diesem Turnier noch nicht richtig gefordert worden, ist in der Defensive durchaus verwundbar und vor allem bei Duellen in der Luft hat Deutschland deutliche Vorteile. Und dann gibt es auch noch eine Statistik, die vor allem die Spanierinnen echt beschäftigt. Die haben nämlich noch nie gegen Deutschland gewinnen können.
Ja, aber wollen wir nicht hoffen, dass heute das erste Mal sein wird. Aber was tippen eigentlich die Schweizer Gastgeber? Wer wird denn Gegner der Engländerinnen am Sonntag?
Ich sage, Spanien gewinnt 3:2.
Ich hoffe doch sehr Spanien, obwohl Deutschland natürlich eine super Turniermannschaft ist. Hoffentlich auch auf der Frauenseite.
Ja, wahrscheinlich Spanien, denke ich. Aber die Leistung gegen Französisch war ausgezeichnet. 2:1 für Deutschland.
Germany. 2:0 Spanien. Aber ich hoffe, es ein gutes Match wird. Das ist Hauptsache. Es ist schon okay, wenn Deutschland gewinnt, aber am liebsten Spanien.
Ja, aber da waren auf jeden Fall auch welche bei von den Schweizern, die uns Deutsche im Finale sehen. Heute am späten Abend werden wir es wissen. Anpfiff ist um 21 Uhr. Das Spiel wird live im Ersten übertragen.